Ja, guten Morgen miteinander. Ich freue mich, wieder da zu sein unter euch. Es ist 2 Jahre her, seit wir das letzte Mal in der Schweiz waren. Und jetzt hat mich Milena gefragt, ob ich den Gottesdienst kann als ihre Vertretung übernehmen, während sie in den Ferien sind. Genau. Sehnsucht. Wir alle haben tief in uns eine Sehnsucht, ein Bedürfnis nach Wert, ein Bedürfnis nach Anerkennung. Ein niegelnagelneues Auto ist doch schon nach 3 Jahren nur noch halb so viel wert. Und bei einem Computer, da nimmt der Wert schon viel schneller ab. Was man heute kauft, ist morgen schon veraltet. Und manchmal dünkt es uns, dass alles extrem schnell seinen Wert verliert. Das ist nicht nur bei Autos und PCs so, sondern für einen Haufen andere Sachen. Und manchmal, leider, in unserer Welt, in unserer Gesellschaft gilt das auch für Menschen. Wenn heute ein gefeierter Fußballtrainer seine Mannschaft morgen nicht zum gewünschten Erfolg führt, gibt man ihm den Schuh, ist er schneller weg, als er blinzeln kann. Nachdem England an der Europameisterschaft sein Finale geschafft hat, da ist die Mannschaft bejubelt worden und sie sind voll die Helden gewesen. Nachdem ein paar Tage später der Bukayo Saka im Finale seinen Elfmeter verschossen hat, hat ihm der blanke Hass entgegengeschlagen. Oder vielleicht kennen die einen, die Amerikanerin Simone Biles. Sie ist der Superstar im Turnen. Sie hat 6 Olympia und 25 WM-Medaillen und sie ist damit die erfolgreichste Turnerin ever. Doch letzte Woche, vielleicht haben Sie es gelesen in den Medien, letzte Woche hat sie sich von der Olympiade zurückgezogen. Ihren Körper, ihre Psyche hat nicht mehr können. Und wenn ein Turner auf diesem Niveau nicht 100% bei der Sache ist und ein kleiner Fehler passiert, landet man schneller im Rollstuhl, als man denken kann. Und sie hat das einzig Richtige gemacht. Sie hat gesagt, ich kann nicht, es ist zu riskant. Und trotzdem gibt es Leute, die sie öffentlich als einen erbärmlichen Feigling anstellen. Was ist das für eine Welt? Was sind das für Werte? Man kann es auch weiterdenken. Von uns ist jetzt niemand ein Spitzensportler, der da davon betroffen ist. Aber genauso geht es einem Manager oder einem erfahrenen Mitarbeiter in einer Firma. Früher waren gerade die älteren und erfahrenen Vorarbeiter gefragt gewesen. Doch heute sind sie vielen Firmen, vielen CEOs viel zu teuer und da lässt man einfach die älteren, erfahrenen Mitarbeiter tut man entlassen, vorzeitig pensionieren. Man hat keine Verwendung mehr für sie. Sie werden einfach abgeschrieben. Ja, jetzt mit dem Auto und dem PC ist ja eigentlich egal, wenn die schnell ihren Wert verlieren, aber anders ist es bei uns Menschen. Wie gehen wir persönlich mit Rückschlägen, mit Misserfolg um? Was macht das mit uns persönlich, wenn wir unter unseren Erwartungen bleiben? Wenn wir nicht das bringen, das leisten, was wir vielleicht von uns selber erwarten, wo die anderen von uns erwartet, die Gesellschaft. Es ist so, dass kein Mensch auf Dauer aushaltet, sich wertlos zu fühlen. Wir alle sehnen uns doch eigentlich nach Bedeutung, nach Anerkennung, nach Wert. Wir möchten gern wertgeschätzt werden. Wir sehnen uns nach Bestätigung. Jeder Mensch möchte wertvoll sein, möchte wissen, dass er willkommen ist. Das ist ein Bedürfnis von uns allen. Und das ist grundsätzlich nicht falsch. Uns tut es doch so gut, wenn jemand uns lobt und wir Wertschätzung bekommen. Das ist ein ganz tiefes Bedürfnis, wo nichts falsch dran ist. Die Frage, die ich mich heute Morgen mit Ihnen, mit euch, möchte auseinandersetzen, ist, wie erlangen wir denn oder wie befriedigen wir denn unser Bedürfnis nach Bedeutung und Anerkennung? Was machen wir, dass wir wertvoll werden? Und jetzt gehe ich durch einen kleinen Exkurs durch, eine Psychologie ist drin. Was machen wir so typischerweise? In unserer Gesellschaft haben sich so gewisse Wertvorstellungen entwickelt. Und durch die Erfüllung dieser Ansprüche und die Erwartungen will der Mensch, wenn wir alle, unsere Bedeutung unterstreichen. Sind wir erfolgreich, so steigt unser Wertgefühl. Versagen wir, dann sinkt es. Wer sich den Erwartungen vom sozialen Umfeld beugt, der gerät schnell mal in einen Strudel von einer Fehlbefriedigung. Wenn uns Gesellschaft doch vorgaukelt und wir glauben, dass ein erfolgreicher und bedeutungsvoller Mensch ein eigenes Einfamilienhäuschen muss haben und am besten gerade einen Porsche fährt, dann setzen den Haufen Menschen alles dran, um die Erwartungen und die Ideale zu erfüllen. Häusli, Familie, Hund, noch ein gutes Auto. Das ist so das Ziel vom Durchschnittsschweizer. Daran hängt von vielen Menschen ihren Wert. Das Problem ist aber, dass das nicht eine echte Befriedigung gibt. Weil es ist eben eine Fehlbefriedigung. Und dann ist das wie mit einer Droge. Es braucht immer ein bisschen mehr. Es braucht immer noch ein bisschen mehr. Immer noch ein bisschen mehr Reichtum. Und man ist trotzdem nie richtig so glücklich. Es wird immer schwieriger, je höher das die Ansprüche steigen, die Ansprüche zu erfüllen. Es gibt aber nicht nur die Wertvorstellungen in der Welt, dort draussen. Nein, es gibt sie auch bei uns, unseren Gemeinden, unter uns gibt es gewisse Wertvorstellungen, die ich finde, sind nicht immer so gesund. Der Prediger, den messen wir doch gerne an seiner Redegewandtheit, an seiner Rhetorik und am liebsten hätten wir gerne eine eierlegende Wollmilchsau, die da vorne steht und alles super gut kann und jeden Dienst mit Elan und Enthusiasmus macht. Oder der Jugendmitarbeiter. Je aktiver das jemand ist, desto höher steigt er im Ansehen in der Gemeinde. Vielleicht habt ihr schon mal überlegt, was eigentlich das Bild da soll. Weiss jemand, was da drauf ist? Ein Säulenheiliger. Wer weiss, wann ein Säulenheiliger ist? Ich glaube, es sind etwa so im 15. Jahrhundert oder so, hat es plötzlich so ein Movement gegeben unter gewissen Mönchen. Der Simon Stylites, den ihr hier abbildet seht, ist ein bekanntes Beispiel. Die Mönche sind auf so einer Säule oben gehockt und haben sich dort in Askese geübt. Wir mögen das belächeln. Aber gibt es nicht auch unter uns manchmal auch Gläubige, die ihren Wert davon abhängig machen, an ihrem gesetzlichen, asketischen Leben? Sie finden dann das heilig, das Leben. Aber können wir es nicht manchmal übertreiben mit unserem geheiligten Leben, das ich nicht in Abrede stellen würde, das wir alle anstreben, wie Jesus zu leben, ein geheiligtes Leben, aber wo wir uns in der Freiheit, die Jesus uns gegeben hat, fast wie Pharisäer benehmen, wo uns selber einengen, wo wir gesetzlich werden und eben auch in ein asketisches Leben hineinkommen, wo Jesus gar nicht von uns verlangt. Wo wir unsere Geistlichkeit auf eine Säule aufstellen, dass alle sehen, ei, das ist jetzt aber ein Geheiligter, das ist ein super Christ. Ihr könnt euch denken, so ein Leben geht nicht lange gut. Es gibt Mangelerscheinungen. Irgendwann bleibt einfach ein Gefühl von einer eigenen Minderwertigkeit zurück. Besonders dann, wenn Misserfolg eintritt, kommen auch Minderwertigkeitsgefühle. Mit Erfolg, mit Anstrengung, kann man eine gewisse Zeit lang seine eigene Minderwertigkeit ja vor sich selber verstecken. Und auch vor der anderen kann man ganz gut eine Fassade, so eine Maske aufsetzen, wo die anderen nicht wirklich sehen, wie es mir eigentlich im Herzen geht, was in mir innen ist. Ich bin mir auch schon lange, als ich aufgewachsen bin als Teenager, habe ich mich oft wertlos gefühlt und gefunden, ja, wer bin ich eigentlich? Und ein Stück weit gehört das auch zum Aufwachsen, zu einem Teenager dazu, dass man sich erfahren muss, wer bin ich eigentlich, was macht mich wertvoll? Und ich hatte einen Lehrmeister, noch nicht gut genug. Sehr gut auch noch nicht wirklich. Und ich habe mich immer angestrengt. Und ich bin ja schon ein bisschen stolz gewesen, dass ich schlussendlich der Beste an der Lehrabschlussprüfung war, von der ganzen Ostschweiz. Aber später, als ich Theologie studiert habe, war jetzt nicht gerade so meine Stärke gewesen, so Theologie oder so theoretische Sachen zu studieren und Bücher zu lesen. Ich bin lieber ein Handwerker, da bin ich besser drin. Da kann ich meinen Wert aufs Podest aufstellen. Aber ja, bin ich plötzlich nur noch durchschnittlich gewesen. Ist euch auch schon so gegangen, dass ihr vielleicht eure eigenen Erwartungen nicht erfüllen konnte und dann euch plötzlich wertlos gefühlt habt, dass euer Wertgefühl abgestürzt ist? Oder ich habe auf der Folie auch ein paar weitere Punkte aufgeschrieben: Krankheit, Invalidität. Das kann jeder von uns treffen. Und plötzlich kann man einfach nicht mehr. Und das nagt dann schon in einem. Wenn man plötzlich nicht mehr mag. Oder wenn das Alter einem einen Strich durch die Rechnung macht, wenn man noch so vieles vorgegeben hat und plötzlich tut einem Knochen weh und man mag nicht mehr. Man ist nicht mehr so leistungsfähig. Wenn wir unseren Wert immer nur auf Leistung bauen haben, dann stürzen wir grausam ab. Und ich weiß, dass gerade auch viele von denen, die ja, mit einem Handicap aufwachsen, auch ja, lange Zeit damit zu knacken haben, dass sie sich immer versuchen, irgendwie zu beweisen. Ich bin auch jemand, ich bin auch da. Obwohl das ja eigentlich nicht nötig wäre. Und wenn es dann eben immer schlechter geht, wenn man nicht mehr mag, dann kommst du Abwehrreaktionen. Zuerst versucht man sich einfach noch mehr anzustrengen und noch mehr besser zu sein als alle anderen. Man versucht alles besonders gut zu machen und dann versagt man trotzdem wieder. Ja, und was ist denn? Ja, der Lehrer ist schuld. Die Umstände sind schuld. Anderen Menschen geht es vielleicht so, dass ihnen Geld und Besitz besonders wichtig ist und sie setzen alles dran, reich zu werden, im Wohlstand zu leben. Und wer seinen Wert auf dem baut, der wird natürlich das auch ein bisschen zeigen, oder? Ein Top-Fußballstar, oder? Der ist nichts ohne seinen Porsche oder seinen Lamborghini, nicht? Man muss es zeigen, was man hat. Und trotz gutem Wohlstand werden wir nie richtig zufrieden sein und laufen wie in einem Hamsterrad, um immer mehr zu erlangen. Wieder andere fühlen sich wertvoll, wenn sie von ihrer Umgebung Anerkennung erhalten. Das ist ja nicht schlecht, wenn jetzt jemand etwas Gutes gemacht hat, dann sagen wir, ja, super, toll, das hast du gut gemacht, das hat mir gefallen, weiter so. Aber dann gibt es solche, die sind Meister im Kompromiss eingehen. Sie winden sich immer, um der Gesellschaft zu gefallen, um die Anerkennung zu bekommen. Und Kritik, auch konstruktive Kritik, ist ein tödlicher Angriff auf ihre Person. Sie sind darum, wegen der kleinsten Kritik, tiefst beleidigt. Und es gibt Kinder, die lernen auch schon früh, dass sie nur dann wertvoll sind, wenn sie besser sind als die anderen. Der Rigobert. Ich habe einen Namen müssen nehmen, den es nicht in der Gemeinde hat, oder? Der Rigobert wird immer sich mit den anderen Kindern vergleichen in der Schule. Und er wird in seinem tiefsten Selbstwert angegriffen, wenn er mal nicht so gut abschneidet wie die anderen. Manchmal ist aber nicht der Rigoberts Problem, sondern sein Papi. Der will partout, dass sein Sohn im Mann natürlich der Beste ist und etwas Besonderes wird. Der Rigobert, der muss studieren, oder? Der muss Pauken, Nachhilfestunden nehmen, um auf Biegen und Brechen die Matur zu arbeiten. Das reicht aber noch nicht. Musikalisch sollte er auch noch sein. Ja, und sportlich Höchstleistung natürlich auch, oder? Einfach alles miteinander, nicht? Und dann, wenn der hochgezüchtete, geförderte Rigobert völlig überfordert ist, nimmt er plötzlich Drogen oder stürzt schon ab, bricht aus seiner Welt und für die Eltern bricht die Welt zusammen. Und es bricht nicht nur eine Welt zusammen, sondern auch ihre gesamte Basis, ihres Fundament von ihrem Wertgefühl. Und dann gibt es auch Menschen, Narzissten, die gerne andere klein machen, weil sie sich ein bisschen minderwertig fühlen. Sie tendieren dazu, sich selber gross zu machen. Und auf Kritik reagieren sie mit Aggression. das bleibt nicht ohne Schaden. Wenn unsere Anstrengungen unser Wertgefühl steigern, missglücken, dann kommt es unweigerlich zu solchen Folgeschäden. Gelingt es nicht, die angeblichen Bedrohungen auf unser Wertgefühl abzuwehren, dann kommt es ein oder andere Mal sogar zu einem Selbstmord. Oder man gibt sich auf, man verfällt in einen gleichgültigen Lebensstil. Oder die im Hamsterrad so gerannt sind, in der Firma gekrüppelt haben, haben ein Burnout. Weil sie nie gelernt haben, ich bin eigentlich wertvoll, weil sie ihren Wert an dem gemessen haben, wo sie leistet. Die Bibel berichtet uns auch von so einer Geschichte von vier aussätzigen Männern, die sich selber aufgegeben haben. Sie haben sich aufgegeben, weil sie einfach keine Chance mehr gesehen haben für ihr Leben. Es war in der Zeit, wo Samaria die Hauptstadt von Israel war. Und dortmals haben die Aramäer die Stadt belagert. Und in der Stadt hat eine Hungersnot geherrscht, weil die Belagerung schon so lange angehalten hat und niemand hat raus. Man hat nicht mehr auf die Felder können, man hat die Ernte nicht einbringen können. Und die Vorräte sind zur Neige gegangen. Ihr könnt das nachlesen in 2. Könige 7. Und ich lese euch gerade die ersten zwei Vers vor, respektive Vers 3 und 4. Und es waren vier aussätzige Männer vor dem Tor, und einer sprach zum anderen: Was sollen wir hier bleiben, bis wir sterben? Also ihr wisst, aussätzige, Leprakranke, die müssen abgesondert werden, dass sie niemand anders anstecken. Und es hat keine Chance gegeben auf Heilung von dieser Krankheit. Also haben sie zueinander gesagt: Wenn wir auch in die Stadt gehen wollen, so ist Hungersnot in der Stadt und wir müssen dort sterben. Bleiben wir aber hier, so müssen wir auch sterben. So lasst uns nun hingehen und zu dem Herr der Aramäer laufen. Lassen Sie uns leben, so leben wir. Töten Sie uns, so sind wir tot. Was ist das für eine Grundstimmung? Frustration über Krankheit, eine Hoffnungslosigkeit, eine Sinnlosigkeit vom Dasein. Die vier Aussetzungen, die haben völlig gleichgültig gehandelt. Es war ihnen alles völlig egal gewesen. Und es ist eine Grundhaltung, die vielleicht ein einen oder anderen von euch auch nicht ganz fremd ist. Waghalsigkeit entspringt nicht dem Mut von vielen Glaubenshelden. Waghalsigkeit entspringt der Frustration und der Hoffnungslosigkeit. Die vier Aussetzungen waren nicht mutig, wo sie zum Feind übergelaufen sind. Es war ihnen alles egal. Es waren keine Glaubenshelden. Glaubenshelden, die leben aus einer, und handeln aus einer tiefen inneren Überzeugung heraus. Gott gibt ihnen einen Auftrag und sie haben vielleicht Angst davor, Gott zu folgen, den Auftrag wahrzunehmen, aber sie wissen, Gott ist mit mir. Und darum kann ich vorangehen, kann ich in diese Situation hineingehen, weil Gott mit mir ist. Das hat nichts mit diesen vier Aussetzungen zu tun. Wenn wir mit grossem Mut das Evangelium verkünden, obwohl wir mit Widerstand zu rechnen haben, mit Ablehnung und in den einen Ländern mit Verfolgung, Gefängnis, Folter und Tod zu rechnen ist, dann hat das nichts mit so einer Waghalsigkeit zu tun. Weil die Motivation vom Handeln im Auftrag Gottes geschieht immer aus Liebe und Dankbarkeit für unseren Erlöser, für Jesus Christus. Jetzt aber nochmal zurück zu unseren Aussetzungen. Wie ist die Geschichte weitergegangen? Mag sich jemand erinnern, wie das weitergeht? Was ist denn passiert? Und sie machten sich in der Dämmerung auf, um zum Heer der Aramäer zu kommen. Und als sie vorn an das Lager kamen, siehe, da war niemand mehr da. Wow! Denn der Herr hatte die Aramäer hören lassen, ein Getümmel von Rossen, Wagen und großer Heeresmacht, sodass sie untereinander sprachen. Siehe, der König von Israel hat sich gegen uns verbündet, mit den Königen der Hethiter und den Königen der Ägypter, dass sie über uns kommen sollen. Und sie machten sich auf und flohen in der Dämmerung und ließen ihre Zelte, Rosse und Esel im Lager, wie es stand, und flohen, um ihr Leben zu retten. Da war keine versteckte Kamera dahinter, die irgendwie mit einem Mikrofon und einem Speaker irgendwie einen Lärm gemacht hat. Gott ist angegangen vor diesen Aussetzungen, die so hoffnungslos waren. Und das war nicht ihren Glauben, dass Gott eingegriffen hat. Und trotzdem ist Gott gegangen. Und die vier Aussetzungen haben die Entdeckung gemacht, die Schlacht ist bereits geschlagen. Gott hat den Sieg vollbracht. Und diese Botschaft gilt auch heute uns allen. Auch allen verzweifelten Menschen, allen Menschen, die sich nicht wertvoll fühlen, auch all denen, die sich an irdischen Sachen messen. Der Grund von unserer inneren Not ist bereits besiegt durch Jesus Christus. In Gottes Augen ist nämlich jeder Mensch wertvoll, weil er unser Schöpfer ist. Mein Schöpfer, dein Schöpfer. Es gibt keine unerwünschte Menschen. Es gibt keine minderwertige Menschen. Gott liebt jeden Einzelnen. Jesus spricht uns zu und sagt in Lukas 12, verkauft man nicht 5 Sperlinge für 2 Groschen, dennoch ist vor Gott nicht einer von ihnen vergessen, aber auch die Haare auf eurem Haupt sind alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid besser als viele Sperlinge. Ist das nicht super? Ich muss nicht zuerst etwas werden oder etwas tun, damit Gott mich liebt. Er hat mich nicht vergessen. Ja, er weiß sogar, wie viele Haare auf meinem Kopf sind. auch wenn es bei mir und vielleicht anderen immer weniger werden, Gott hat mich trotzdem lieb. Egal, wie super ich bin, was ich leiste, oder ob ich jetzt gut aussehe, wie ein Supermodel, oder auch nicht. Gott hat sie, hat dich gewollt und geschaffen. Der Psalmist schreibt im Psalm 139, ganz bekannter Vers: Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Ja, Gott hat jeden Mensch auf dieser Welt, auf dieser Erde wunderbar gemacht. Egal, ob jetzt jemand gross ist oder klein, weiss ist oder schwarz. Ob jemand ein einfacher Arbeiter ist oder Professor an der Universität, kommt nicht darauf an. Ob jemand gesund ist oder krank. Ob jemand fit ist oder behindert. Gottes Liebe gilt jedem, weil jeden ist wertvoll. Und Gott hat mit jedem Mensch einen wunderbaren Plan. Klar, nicht mit jedem Mensch der gleiche. Und er erwartet nicht von einem Behinderten oder von einem Kranken super Leistungen. Und doch selbst schwerbehinderte Menschen haben ein Lebensrecht und haben einen Wert. Und vielleicht hat der ein oder andere von euch schon mal den Nick irgendwie im Fernsehen gesehen. Ein junger Mann ohne Hände und ohne Füße, ohne Beine und Arm. Er kämpft mit seinem Selbstwert. Aber er hat eine Aufgabe gefunden, andere Menschen zu ermutigen, trotz im Schicksal. Wir sind alle wertvoll. Das heisst jetzt nicht, dass wir einfach Füße strecken und nichts mehr machen, uns nicht mehr einsetzen, nicht mehr arbeiten. Nein, es geht darum, dass wir unseren Platz, wo Gott uns gibt, finden. Und Gottes Liebe geht so weit, dass er uns seinen geliebten Sohn als Retter geschickt hat. Und vielleicht ist der Vers ein bisschen abgegriffen, aber ich möchte ihn gleich bringen. Es gibt im Neuen Testament kaum einen Bibelvers, wo Gottes Liebe es so auf den Punkt bringt, wie Johannes 3. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. So wertvoll sind wir in Gottes Augen, dass er seinen eigenen geliebten Sohn nicht verschont hat. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben und hat für unsere Schuld gezahlt. Er hat die Strafe für unser Versagen, für unsere Sünden auf sich genommen. Jesus bietet uns Erlösung von unseren Sünden an, einfach so aus Gnade. Es ist ein unverdientes Geschenk. Weil Jesus mit seinem Leben uns teurer gekauft hat, sind wir so wertvoll. Und im 1. Korintherbrief schreibt der Paulus: Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Anstatt nach Geld, Erfolg und Anerkennung zu streben, sollen wir lieber Gott vertrauen. Allein im Leben als Christ findet mir echte Wertschätzung. Zuerst dürfen wir einfach Gottes Liebe geniessen. Doch dann möchte Gott uns auch brauchen. Und es ist uns näher, dass Gott uns möchte einsetzen möchte. Dass Gott uns den Auftrag gegeben hat, die Schöpfung zu bebauen und zu bewahren. Ja, es ist eine grosse Ehre, dass Gott auch uns Christen berufen hat, sein Botschafter zu sein. Jesus hat einfache Fischer, ja sogar einen verhassten Zöllner in seinen Dienst berufen. Und noch heute braucht er oft nach weltlichem Maßstab schwache, minderwertige Menschen für seinen Dienst. Aber vor Gott sind sie stark. Vor Gott sind sie wichtig. Und vor allem braucht Gott nicht die Reichen und Starken, sondern er braucht die, die demütig sind, für seine ganz, ganz grossen Aufgaben. Darum sollten wir auch nicht daran streben, unser Wertgefühl durch besondere Dienste in der Gemeinde steigern. Sondern es ist eine Ehre, dass wir in Gottes Gemeinde dienen dürfen. Und wir sollen uns auch nicht selber zu wichtig nehmen und uns unentbehrlich zu machen. Der Paulus schreibt, der Galater: Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und einander nicht beneiden. Zum Abschluss möchte ich euch alle ermutigen, nicht im Kampf um möglichst grosses Ansehen und Erfolg und Reichtum stecken zu bleiben, sondern erkennet, wie die vier Aussätzigen, dass Jesus Christus bereits den Sieg vollbracht hat. Du bist nicht wertvoll wegen deinem außerordentlichen Einsatz für Gott. Und es sollte auch nicht so sein, dass jemand sein Wertgefühl durch das Engagement in der Gemeinde steigern versucht. Nochmal, wir sind wertvoll, weil Gott uns teuer gekauft hat. Und um die ganze Fülle Gottes zu erhalten, müssen wir nicht ein asketisches Leben führen und in Gesetzlichkeit versinken, wo viele Menschen bitter werden und hart werden gegenüber anderen und verurteilend, sondern um die ganze Fülle Gottes zu erhalten, dürfen wir in einer lebendigen Beziehung zu ihm leben. Und er hat uns frei gemacht, in seiner Freiheit zu leben, als erlöste, wertvolle, geliebte Christen. Amen.